Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Donnerstag mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Butscha. Dieser Vorort von Kiew wurde vor etwa 2 Jahren weltbekannt wegen Kriegsverbrechen. An diesem Wochenende wird in der Ukraine der Opfer der Massaker gedacht. Und ich habe vorab mit der ukrainischen Journalistin Karina Beigelzimmer darüber gesprochen, wie im Krieg um Menschen getrauert und wie an sie erinnert wird. In Griechenland muss sich der Ministerpräsident heute einem Misstrauensvotum stellen. Es geht um das Zugunglück, bei dem vor einem Jahr ein Intercity mit einem Güterzug zusammengestoßen ist. Und in der Türkei sind am Wochenende Kommunalwahlen. Ein wichtiges Thema: die hohe Inflation. Zu Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine hat die russische Armee versucht, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Das hat sie nicht geschafft, aber die russischen Soldaten sind in 2 Vororte vorgedrungen, Irpin und Butscha, und sind dort auch etwa einen Monat geblieben. Heute stehen Irpin und Butscha stellvertretend für Kriegsverbrechen, für Leichen auf der Straße, Massengräber, Folterkammern. All das wurde sichtbar, als die russischen Soldaten wieder abgezogen sind. Die Erinnerungen und Bilder sind 2 Jahre später noch sehr präsent. Und an diesem Wochenende erinnert die Ukraine an die Toten. Auch in Odessa, das etwa 500 Kilometer von Butscha entfernt ist und wo die freie Journalistin und Lehrerin Karina Beigelzimmer lebt. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie die Menschen in Odessa diesen Jahrestag begehen.
Erstens möchte ich sagen, dass es sehr schwer ist, wie Sie schon gesagt haben, diese Bilder des Grauens zu vergessen. Wie Sie gesagt haben, Leichen auf der Straße, geplünderte und zerstörte Häuser. Ein Massaker wie in Butscha oder Irpin wird in der Ukraine, nicht nur in Odessa, auf verschiedene Weisen gedacht. Es werden Gedenkveranstaltungen abgehalten, bei denen Überlebende, Angehörige der Opfer, Politiker und andere Bürger zusammen kommen, um der Opfer zu gedenken und ihre Solidarität zu zeigen. Ich habe zum Beispiel gehört, dass in Odessa Gedenkgottesdienste abgehalten werden, bei denen für die Opfer gebetet wird. Schulen, Universitäten organisieren dann Projekte und Veranstaltungen, um die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten. Und in der Nähe des Ortes des Massakers werden auch verschiedene Veranstaltungen durchgeführt auf der Heldenallee.
Also es gibt Veranstaltungen, um an die Opfer zu erinnern. Eine andere Möglichkeit zum Erinnern sind Denkmäler. Gibt es die bereits Denkmäler, die an bestimmte Taten, bestimmte Menschen erinnern, die Opfer des Krieges geworden sind?
Ja, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel diese Allee der Helden in Butscha, Denkmäler oder Mahnmale in Kiew, Lemberg und anderen Orten des Landes. Es gibt immer mehr. Aber in dieser Woche wurden in Odessa 5 Straßen zu Ehren gefallener Soldaten umbenannt, die nachträglich mit der staatlichen Auszeichnung Held der Ukraine geehrt wurden. Und alle Umbenennungen, die werden von der historischen und toponymischen Kommission geprüft und von jeder Benennung findet eine öffentliche Diskussion statt, um die Meinungen und Anregungen der Öffentlichkeit zu berücksichtigen. Und das sind meiner Meinung nach wichtige Symbole für die Erinnerung an die Opfer des Krieges.
Und damit zieht ja sozusagen dann auch die Erinnerung an die Opfer ein bisschen in den Alltag ein. Haben Sie schon eine der Straßen besuchen können, die umbenannt wurde?
Ich kann diese Straße oft besuchen, weil es nicht so weit weg ist, aber es geht nicht darum, um diese Straßen zu besuchen. Es geht um dieses Symbol, um dieses Zeichen, dass wir diese Leute nicht vergessen. Und das ist auch für uns sehr wichtig. Ja? Nicht nur für die, die gefallen sind, sondern für uns auch sehr wichtig.
Also für die, die noch da sind und die erinnern, genau. Menschen vermissen.
Ja, genau.
Ja. Welche Rolle spielen denn in dem Zusammenhang, wenn wir über gefallene Soldaten sprechen, auch Heldenfriedhöfe als Zeichen der Erinnerung, des Gedenkens?
Das ist auch sehr wichtig. Im Jahr 2021 hat die Ukraine eine neue militärische Begräbniszeremonie verabschiedet. Und sie basiert sowohl auf langjährigen Traditionen als auch auf den Anforderungen der heutigen Zeit. Und insbesondere bleiben alte Elemente wie zum Beispiel das Läuten der Kirchenglocken, die feierliche Prozession zum Bestattungsort und die Gedenkfeiern erhalten. Und von den neuen militärischen Chevrons werden oft auf diesen Gräbern, auf diesen Friedhöfen gelassen. Und wenn Soldaten begraben werden, knien die Menschen vor der Prozession nieder. Und diese Tradition geht auf die Kasakenzeit zurück. Damals knieten die Kosaken während der Beerdigung auf dem linken Knie und sie hoben ihre Säbel als Zeichen des Respekts für die Menschen, die ihr Leben für den Willen der Ukraine gaben. Außerdem sind auch die ukrainische Nationalflagge wichtig vor der Beerdigung. Zum Beispiel wird sie entrollt und zu den Klängen der ukrainischen Hymne über den Sarg gehalten und dann den nahen Verwandten des Verstorbenen übergeben. Und es wird sehr viel Wert darauf gelegt. Und es ist üblich, dass Freunde und Verwandte dann regelmäßig diese Gräber besuchen und auch andere Einwohner der Stadt und Blumen oder Kerzen als Zeichen der Erinnerung oder des Respekts hinterlassen.
Trauern und Erinnern gehört zum Alltag, das haben Sie mir auch im Vorgespräch gesagt. Sie haben erzählt, dass es jeden Tag um 9 Uhr bei Ihnen in der Schule eine Schweigeminute gibt. Wie geht es Ihnen dabei?
In der Ukraine findet jeden Tag eine allukrainische Schweigeminute statt. Nicht nur in Odessa, nicht nur in der Schule, überall. Ja, um diejenigen zu ehren, die im Krieg ihr Leben verloren haben. Das ist ein Ritual, sagen wir so. Und dieses emotionale Ritual bietet einen Raum, einerseits für individuelle, aber andererseits für kollektive Trauer. Und es erinnert an den hohen Preis des Krieges und unterstreicht auch die Bedeutung des menschlichen Lebens. Verstehen Sie, es ist ein Zeugnis dafür, wie wichtig es ist, sich einfach die Zeit zu nehmen, auch wenn das nur eine Minute ist, um zu trauern, um zu erinnern, selbst wenn das Leben unter extremen Bedingungen weitergeht.
Wie reagieren denn Ihre Schülerinnen und Schüler auf diese Minute?
Sie verstehen das. Sie verstehen das und sie möchten gerne mitmachen. Obwohl das Thema Tod und Trauer überhaupt ein sensibles Thema ist, das mit Empathie, Respekt und Umsicht behandelt werden muss. Und es ist natürlich sehr wichtig, eine Umwelt zu schaffen, in der sich Kinder und Jugendliche sicher fühlen und verstehen, dass es in Ordnung ist, auch Traurigkeit und Verlust zu empfinden. Auch für mich persönlich ist es immer sehr schwer, ein Kind zu trösten, das zum Beispiel einen geliebten Menschen durch Krieg verloren hat. Und es bricht mir das Herz zu sehen, wie sie mit ihrer Trauer kämpfen und versuchen, mit dem Verlust umzugehen. Und das erfordert viel Geduld, viel Einfühlungsvermögen und auch die Fähigkeit, stark zu bleiben, um angemessen auf solche Situationen zu reagieren. Aber stark zu bleiben gelingt mir nicht immer, leider.
Sagt Karina Beigelzimmer, Lehrerin und freie Journalistin in Odessa. Ich habe mit ihr über Trauern und Erinnern im Krieg gesprochen. In Griechenland sind vor etwa einem Jahr zwei Züge kollidiert. Ein Personenzug, in dem hauptsächlich Studenten saßen, und ein Güterzug. 57 Menschen starben. Das Zugunglück ist immer noch nicht richtig aufgeklärt und die Ermittlungen kommen nur langsam voran. Unser Griechenland-Korrespondent Moritz Pompel berichtet über Kritik, Beweise seien vernichtet worden oder gar gefälscht.
Vasil Savoy, Sergis. Ein Beweisstück, das offenbar gar keines ist. Diese Tonaufzeichnung ist wenige Stunden nach dem Zugunglück veröffentlicht worden, am 1. März vor einem Jahr. Zu hören, der Bahnhofsvorsteher, der via Funk zu einem Lokführer sagt, du kannst fahren, du kannst fahren.
Fergis, Fergis.
Der damit zwei Züge auf ein Gleis schickt, die dann frontal kollidieren. Die griechische Regierung hat seitdem immer wieder auf, Zitat, menschliches Versagen seitens des Bahnpersonals verwiesen. Nur war vielleicht doch alles ganz anders. Der Journalist Vassilis Lambropoulos von der Tageszeitung To Vima berichtet jetzt, die Tonaufzeichnung sei gefälscht. Ein Zusammenschnitt, in dem der Bahnhofsvorsteher mit einem gar nicht am Unglück beteiligten Zug spricht. Jetzt steht der Vorwurf im Raum, jemand habe die Tondatei absichtlich verändert. Diese Tonmontage hat offenbar dazu gedient, die politische Verantwortung zu vertuschen, indem das Versagen des Bahnhofvorstehers weiter unterstrichen wird. Für Teile der Opposition im griechischen Parlament ist es Grund genug, jetzt die Misstrauensfrage gegen die Regierung zu stellen. Und Angehörige wie Maria Kadistianou, die bei dem Unglück ihre 20-jährige Tochter verloren hat, glauben an ein System. Für sie ist es kein Zufall, dass die Unglücksstelle schnell zuasphaltiert worden ist, noch bevor von allen Opfern DNA-Spuren gesichert werden konnten. Das Verbrechen soll organisiert vertuscht werden. Nur Profis sind dazu fähig. Das mit der Tondatei spricht noch mehr dafür, dass endlich die ganze Wahrheit ans Licht kommen muss. Dass alle, von ganz oben bis ganz unten, bestraft werden müssen für dieses Verbrechen. Die Regierung bezeichnet die neuen Anschuldigungen als gegenstandslos. Zuletzt, am ersten Jahrestag des Unglücks, hat Mitsotakis seinen Aufklärungswillen unterstrichen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss habe Dutzende Zeugen befragt mit Hunderten an Beweisen. Und die Justiz wird Licht ins Dunkel bringen, so wie wir es uns alle wünschen. Es geht bereits schnell und umfassend voran. Die Ersten werden bald zur Rechenschaft gezogen. Ich habe volles Vertrauen, dass die Justiz dem Fall gerecht wird. Angeklagt und teils in Untersuchungshaft sind mehrere Bahn- und Behördenmitarbeiter. Angehörige und Experten sehen aber eine Mitschuld bei den politischen Verantwortlichen. EU-Gelder für Sicherheitstechnik waren offiziell investiert worden, doch zum Unglückszeitpunkt funktionierte die digitale Kontrolle offenbar schon lange nicht mehr. Die Europäische Staatsanwaltschaft rund um Laura Kövesi hat sich eingeschaltet, ermittelt wegen Veruntreuung. Direkt gegen Politiker, etwa ehemalige Verkehrsminister, kann sie aber nicht ermitteln. Das ist ausschließlich die Sache Griechenlands. Das Unglück wäre nie passiert, wenn die Projekte umgesetzt worden wären. Aber wir sind bei unseren Ermittlungen förmlich blockiert und deshalb können wir die Wahrheit nicht herausfinden. Dazu müsste die griechische Verfassung geändert werden. In einer Online-Petition fordern inzwischen 1,4 Millionen Griechinnen und Griechen, die Immunität von Ministern und Ex-Ministern soll aufgehoben werden. Bisher ist das am Parlament gescheitert, in dem Mitsotakis' Partei die absolute Mehrheit hält. Entsprechend wenig dürfte ihm auch das Misstrauensvotum anhaben. Voraussichtlicher Termin heute Nacht.
Der damalige griechische Verkehrsminister ist übrigens kurz nach dem Unfall zurückgetreten. Ob es nun weitere politische Konsequenzen geben könnte, ist unklar, wie Moritz Pompel aus Athen berichtet. Millionen Menschen wählen am Wochenende in der Türkei Bürgermeister und Kommunalparlamente. In Istanbul dreht sich alles um die Frage, ob Präsident Erdogan mit seiner AK-Partei die Stadt von der Opposition CHP zurückgewinnen kann. Denn Erdogan erklärte die Oberbürgermeisterwahl hier zur Volksabstimmung über seine Politik. Im Süden der Türkei geht es bei der Kommunalwahl noch um ein anderes wichtiges Thema, die hohe Inflation. Im Februar lag sie bei 67%. Das merken die Menschen in der Stadt und auf dem Land. Pia Masurczak war vor der Wahl im Süden unterwegs.
Antalya ist Stau. Nicht nur im Wahlkampf, sondern eigentlich fast immer. Die Straßen der 2-Millionen-Metropole an der türkischen Riviera platzen aus allen Nähten. Teppichhändler Veli findet die Stadttour zu wenig gegen das Chaos.
Aber unter dem jetzigen Oberbürgermeister in den vergangenen 5 Jahren habe ich keinerlei Straßenbauarbeiten miterlebt. Keinen müden 9 Meter Asphalt oder eine neue Unterführung. Wenn das so weitergeht, also das möchte ich mir nicht ausmalen, denn die Stadt wächst und bekommt immer mehr Zuwanderer.
Kein Wunder, dass der Verkehr eines der Wahlkampfthemen ist. Der amtierende Bürgermeister Muhittin Böcek von der CHP und sein Herausforderer Hakan Tütüncü von der AKP, beide werben überall in der Stadt mit der Zahl der Verkehrsprojekte, die sie umsetzen wollen. Echte Begeisterung kommt bei Verkäuferin Tuba trotzdem nicht auf. Ich sehe keinen wählbaren Kandidaten. Die gehen alle nur ihren eigenen Interessen nach, finde ich. Ich neige eher dazu, nicht wählen zu gehen. Mal sehen, ich werde mich im letzten Augenblick spontan entscheiden. Tuba ist 35 und nach ihrer Scheidung gerade erst in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Mitten hinein in eine Wohnungskrise, wie sie berichtet. Meine Miete steigt stetig, das ist echt mies. Binnen eines Jahres hat es sogar 2 Erhöhungen gegeben. Zunächst von 1.700 Lira auf 4.000 und 6 Monate später noch einmal auf 9.000 Lira. Mehr als 250 Euro sind das, für türkische Verhältnisse ein enormer Preis. Teure Mieten und Verkehr, das sind typische Großstadtprobleme in der Türkei. Weil die boomende Urlaubsregion viele Arbeitskräfte anzieht und die Stadt deshalb rasant wächst, sind sie in Antalya aber besonders ausgeprägt. Knapp 100 Kilometer weiter sieht die Welt ganz anders aus. Statt Verkehrschaos findet man in Kumluca Gewächshäuser, soweit das Auge reicht. Es duftet nach Orangenblüten. Die Region um die Kleinstadt lebt von der Landwirtschaft. Das allerdings ziemlich schlecht. Nusel, Hamide und ihre Nachbarinnen sind Bäuerinnen. Beim Tee in der Mittagspause ärgern sie sich über die Preise für ihr Gemüse. Nusel zeigt uns ihr Gewächshaus. Hier, schau, momentan können wir das Kilo Auberginen nur für 30 Lira verkaufen. Geh mal in den Supermarkt und schau, ob du was für 30 Lira kriegst. Nichts kriegt man dafür. 30 Lira sind umgerechnet etwa 1 Euro. Nachbarin Hamide weiß nicht mehr, wie sie alles bezahlen soll. Wenigstens muss ich keine Miete zahlen. Ich habe ein Haus und baue Gemüse an. Die Zwischenhändler in der Markthalle zahlen uns immer noch die Preise vom letzten Jahr. Aber alles wird teurer. Diesel, Dünger, Pestizide. Zu den niedrigen Erträgen für Landwirte kommt die Inflation. Ihre Kinder sehen keine Zukunft in der Landwirtschaft, erzählt Nozel. Ein Sohn ist arbeitslos, der zweite schuftet für den Mindestlohn auf anderen Höfen. Das sagen Nozel Hamide und die anderen, seien aber Probleme, um die sich die Regierung in Ankara kümmern müsse, nicht ihr Bürgermeister in Kumluca. Geht es nach den Frauen, stehen für den einfacher zu lösende Probleme auf der Agenda. Die Stadtverwaltung sammelt die Pflanzenreste ein und verarbeitet sie zu Dünger. Den verteilt sie dann an die Bauern. Früher haben wir die Reste einfach weggeschmissen. Der Bürgermeister sammelt sie jetzt ein und ab damit in die Düngeranlage. Jetzt muss das Zeug nicht mehr einfach nur verbrannt werden. Das bewahrt die Gegend auch vor Luft- und Umweltverschmutzung. Solche Sachen macht er. Trotz des Lobes schwebt aber auch über dem Wahlkampf auf dem Land das Thema Inflation. Egal ob hohe Düngerpreise oder steigende Mieten, die Türkinnen und Türken können sich ihr eigenes Land immer weniger leisten. An der anhaltenden Wirtschaftsmisere der Türkei dürfte sich nach diesen Wahlen allerdings nichts ändern.
Am Sonntag werden in der Türkei Bürgermeister und Kommunalparlamente gewählt. Pia Masurczak war vorab in der Provinz Antalya im Süden und hat mit Menschen über ihre Sorgen angesichts der hohen Inflation gesprochen. Mein Name ist Annabel Brockus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag.